Bitte vergib mir, wenn ich hier so ein bisschen rumröchel. Ich bin nicht ganz so bei Gesundheit. Ja, ist wie es ist. Ja, dann seht es mir nach. Auch nicht, gar nicht. Okay, keine Chance. Okay. Ja, wir sind im Hebräerbrief und im Hebräerbrief geht es um Jesus. Von Anfang an um den Sohn Gottes. Wir sind jetzt in Kapitel 2 gelandet. Haben letztes Mal angefangen, das Kapitel 2 zu betrachten. Haben gesehen, dass es die erste Ermahnung, mehr oder weniger direkte Ermahnung gegeben hat. Am Anfang des zweiten Kapitels einen Aufruf, ein Wachrütteln. Verachtet das Evangelium nicht. Verachtet es nicht. Verachtet die Rettung nicht. Und das ist oft passiert so schnell, wenn die Rettung so irgendwie in den Hintergrund rückt. Wenn man direkt aus dem Wasser gefischt wurde, irgendwie kurz vorm Absaufen war, dann gefasst wurde und noch Wasser ausspuckt und noch am Husten ist und am Röcheln, dann weiß man, dass man gerettet wurde und man spürt es noch. Das Herz klopft noch, man weiß, wo in welcher Todesgefahr man geschwebt hat und man ist seinem Retter dankbar. Und auch den Tag später wird man jedem, dem man begegnet, wird man erzählen, bin beinahe abgesoffen. Aber da kam dieser Typ vorbei und hat mich rausgezogen. Deswegen bin ich noch am Leben. Aber irgendwann verblasst es. Die Rettung. Die Rettung als historisches Ereignis in unserem Leben. Etwas, wo wir mit dem Evangelium konfrontiert wurden und ja, das tatsächlich etwas in uns bewirkt, in uns gewirkt hat. Etwas Neues entstanden ist. Neues Leben entstanden ist. Aber es ist eben, diese Rettung ist ja nicht nur etwas, was etwas Einmaliges, ein einmaliger Vorgang in unserem Leben, sondern es ist eigentlich etwas, was auch uns noch vorbesteht. Lass uns mal 1. Thessalonicher aufschlagen. 1. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 9, ich gehe jetzt nicht mal auf den Kontext ein, ich will nur auf einen Punkt hier hinweisen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Paulus erzählt hier, spricht hier mit den Thessalonichern, erinnert sie daran, wie sie zum Glauben gekommen sind und wie sie das Evangelium verkündet haben. Und die haben es angenommen und es hat wirklich unheimlich viel in ihnen bewegt. Und er sagt hier, die Leute erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also dieses historische Ereignis in eurem Leben. Ihr habt die Götzen weggeschmissen, habt sie begraben und habt euch den lebendigen Gott zugewendet. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und das ist etwas Fortwährendes. Es ist nicht ein einmaliger Akt. Bekehrung ist ein einmaliger Akt. Aber nach der Bekehrung gehe ich weiter. Ja, ich bin auf dem falschen Weg gewesen, ich gehe einen falschen Weg, bin mit der Botschaft konfrontiert worden, du gehst einen falschen Weg. Dieser Weg führt ins Verderben. Geh den Weg zurück. Gott sagt ja zu dir und eröffnet dir diesen Weg. Das ist keine, du hast, der Zaun, der da mal war, der ist weg, der ist niedergerissen. Du kannst umdrehen und zurückgehen. Und dann haben wir uns umgekehrt, dieser historische Moment in unserem Leben, und jetzt gehen wir diesen Weg, diesen anderen Weg, die andere Richtung, auf Jesus zu, auf Gott zu. Wir gehen mit ihm. Wir dienen ihm. Das ist etwas Fortwährendes. Wir sind erlöst, errettet, wir haben uns bekehrt, um dem lebendigen Gott zu dienen. Denn irgendwem musst du dienen. Es gibt dieses schöne Lied von Bob Dylan, You gotta serve somebody. Ja, du musst irgendwem dienen. Ob du nun dem Teufel dienst oder dem lebendigen Gott, du kommst da nicht raus. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, das ist das Zukünftige, worauf wir warten, etwas, was noch kommt. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Die Rettung ist etwas, was das Kommende betrifft. Also die große Not, die eigentlich mir vorbesteht. Und Geschwister, das ist etwas, was sozusagen in zweierlei Hinsicht uns vorbesteht. In der einen globaler Hinsicht, der Zorn Gottes, der über diese Erde ausgegossen wird. Und Jesus, der uns hier verheißen wird im 1. Thessalonicher Brief, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an den verschiedenen anderen Stellen, im Kapitel 4 dann, mit der Entrückung, wo Gott uns rausreißen will, wo Jesus uns herausrettet aus dem Ausgießen des Zornes Gottes über diese Erde. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein ganz persönliches Ereignis für uns. Unser persönliches Gericht, das Gericht, was uns als Menschen trifft, wenn wir denn nicht von neuem geboren sind, dann ist dieses Gericht der Tod. Wir sind privilegiert, wir haben diese Zusage von Jesus, dass er uns herausrettet aus dem Tod. Dass wir nicht sterben werden, dass wir hinübergehen ins Leben. Und Geschwister, das ist so eine fette, große Verheißung. Das ist so ein Riesengeschenk. Und wir machen es uns nicht klar, weil wir nicht über den Tod nachdenken. Und was sagt uns die Bibel? Denk darüber nach, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Und das macht uns klug, weil wir daran denken, dass wir des Todes sind, dass wir verloren sind, dass unser Leben endlich ist, dass wir dieser Macht des Todes nichts entgegenzusetzen haben. Wir können dem nicht die Stirn bieten. Das wird uns überrollen. Überwältigen. Aber wir haben die Zusage, wir haben die Verheißung, wir haben die Gewissheit, das Wissen durch den Heiligen Geist in uns, dass diese Macht uns nicht zerstören wird, sondern dass derjenige, der den Tod überwunden hat, dass er uns auch überwinden lässt im Tod. Dass wir hindurchgehen, dass wir gerettet werden. Errettet aus dem Gericht. Wir kommen nicht ins Gericht. Der Hebräerbrief sagt uns, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Wir sind hindurch gerettet. Wir werden nicht vor das Gericht gezogen. Wir werden nicht gerichtet werden. Er hat das Gericht auf sich genommen. Das sind alles so wichtig. Geschwister, das sind alles Dinge, die ihr 100% wisst, die ich 100% weiß. Aber es ist notwendig, dass wir diese Dinge, diese grundlegenden Dinge, uns immer wieder reintun. Weil dadurch unser Herz fest wird, unser Herz wieder richtig ausgerichtet wird. Worum geht es eigentlich? Was zählt eigentlich in meinem Leben? Dass ich diese Rettung nicht gering achte, wie der Hebräerbrief sagt. Denn wenn ich anfange, diese Rettung gering zu achten, dann kehre ich mich nicht mehr drum. Dann sind andere Dinge wichtiger in meinem Leben. Ob Hannover 96 gewonnen hat oder verloren hat. Das ist zwar eine nette Sache für den einen oder anderen. Für den anderen ist es wurscht, piep egal, was es ja eigentlich auch ist. Der andere hat seine Freude dran. Ist auch nichts Schlimmes dran. Ist auch nicht verboten. Aber es kann ganz schnell das überlagern, was eigentlich wichtig ist. Diese netten kleinen Nebensachen der Welt können das Entscheidende überlagern und dazu führen, dass wir die Rettung missachten. Und das ist natürlich etwas, was uns nahe geht. Wir mögen lieber diese Stellen, die uns zusichern, dass Gott uns gnädig ist und dass niemand und nichts uns aus der Hand Gottes reißen kann. Wie gesagt, Luther hatte auch so seine Probleme im Hebräerbrief. Obwohl der Hebräerbrief so reich ist an Erkenntnis, an Weisheit, uns Jesus in einer Weise darstellt, wie kaum ein anderes Buch im Neuen Testament. Auch wesentliche, grundlegende Dinge eigentlich vermittelt, was die Bedeutung des Kreuzestodes Jesu anbelangt. Aber diese Sachen, die haben Luther verunsichert in seinem Gewissen, weil er so ein Mensch war, der sich selbst so geknechtet hat mit seinem Gewissen und immer ständig gedacht hat, ich habe die Erlösung, die Errettung nicht verdient und Selbstverdammnisgedanken gehabt hat, die ganze Zeit. Bis ihm dann aufgegangen ist an der Schrift, dass Gott gnädig ist. Dass selbst, wo er sich selbst verwirft, Gott ihn nicht verwirft. Und dass er deswegen loslassen muss und einfach Gott vertrauen. Und selbst da, wo sein Vertrauen schwach ist, dass Gott dennoch festhält an ihm. Und diese Worte hier sind aber in eine Richtung gesprochen und das müssen wir und da müssen wir uns selber prüfen. Ich weiß nicht, viele von uns, die hier sitzen, denke ich, euch geht es vielleicht wie mir, dass ihr eigentlich Bescheid wisst über die Rettung, euch daran erfreut, darin sicher seid und einfach so eures Lebens weitergeht, aber eben manchmal vergesslich seid, manchmal eher so Schultern, Achselzucken und so sagt, ja, Jesus ist für mich gestorben, okay. Ja. Er hat mich errettet, ja. Stimmt, glaube ich. Es war. Löst bei mir jetzt nichts aus, so irgendwie. Wir sollen sie nicht missachten. Das haben wir, denke ich, lang und breit auch letztes Mal uns angeguckt. Und das wird auch immer wieder hier vorkommen im Hebräerbrief. Jetzt zeigt er uns auf, warum wir das nicht missachten sollen. Weil es so wertvoll, so kostbar ist. Die Engel haben das nicht. Die Engel haben das nicht, sondern Gott geht es um den Menschen. Jesus geht es um den Menschen. Der Mensch hat diese privilegierte Stellung von Gott. Du und ich, wir haben diese privilegierte Stellung von Gott gehabt. Er hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild, aber wir sind gefallen. Und können diese Herrlichkeit, die Gott uns eigentlich geben will, nicht erlangen. Und dann zitiert er Psalm 8 und macht uns deutlich, Jesus hat das erfüllt, was im Psalm 8 steht. Wir sollten eigentlich alle als Menschheit, sollten Psalm 8 leben, aber wir haben es verwirkt im Sündenfall. Im Sündenfall Adam und Evas, in deinem persönlichen Sündenfall. Aber Jesus hat es wieder errungen. Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war oder eine kurze Zeit lang, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das haben wir letztes Mal ausgelegt und diesen Schluss, darum geht es jetzt eigentlich auch nochmal. Dass Gott viele Söhne zur Herrlichkeit führen will, dass er die Menschen genau dahin führen will, in seine Herrlichkeit, in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft. Er möchte Gemeinschaft mit dir und mir haben. Der heilige Gott, der alles geschaffen hat, um dessen Willen alles da ist, auf den hin auch alles ist, der alles erhält, der dein Leben erhält. Er möchte dich mit Herrlichkeit und Ehre krönen, obwohl du es nicht verdient hast, obwohl ich es nicht verdient habe. möchte er sich dennoch krönen, dir eine Krone auf den Kopf setzen, wenn du bei ihm ankommst. Und will sagen, gut gemacht, du treuer Knecht. Hier, deine Krone, du hast den Lauf vollendet. Du hast den Sieg errungen. Und was machen dann die 24 Ältesten? Ein Zeichen, ein Symbol der Gemeinde in Offenbarung 4. Als sie dann vor Gott stehen und ihn sehen, schmeißen ihre Kronen hin vor seine Füße. Sagen, alle Ehre gebührt dir. Du hast den Sieg für uns errungen. Aber das ist seine Gesinnung, seine Haltung uns gegenüber, dir und mir gegenüber, uns kleinen Würmchen. Jeden einzelnen dieser 7 Milliarden Menschen möchte er mit Herrlichkeit und Ehre krönen. Er möchte viele Menschen, viele Söhne zur Herrlichkeit führen. Und er hat es getan. Durch Jesus ist das schon geschehen. Er redet hier so, als ob das schon vollbracht ist, obwohl wir noch nicht alle ans Ziel gelangt sind. Es sind schon viele zum Ziel gelangt, mittlerweile. Aber wir sind noch nicht da. Und er führt uns aber Jesus vor, der Urheber dieser Rettung. Derjenige, der die Rettung erwirkt hat, der uns rausgezogen hat. Er hat ihn durch Leiden vollkommen gemacht. Davon habe ich letztes Mal so ein bisschen versucht zu sprechen, im Sinne davon, dass wir verstehen, dass Leiden etwas Wichtiges und Wertvolles für unser Leben ist, dass es unser Leben vollkommen macht, tatsächlich erfüllter macht, dass wir daran reifen, dass wir vervollkommnet werden. Und selbst Jesus wurde vervollkommnet, der herrliche Sohn Gottes ist Mensch geworden. Er ist vollkommen geworden in einer Weise, wie die Engel das nicht wurden. Weil er Menschengestalt angenommen hat. Und darum geht es jetzt hier, dass er uns Menschen gleich geworden ist. Das ist sozusagen die Grundlage für die Lehre des Menschseins Jesu, des Sohnes Gottes. Und gleichzeitig, dass er der Sohn Gottes dennoch ist. Das wird uns ja vorgeführt. Hier in Kapitel 1 geht es um den herrlichen Sohn Gottes, den ewigen Gott selbst. Und jetzt ganz Mensch, so wie du und ich. Ein Geheimnis, was uns schwer fassbar ist. Jetzt geht es in Vers 11 weiter, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Derjenige, der uns heiligt, durch den wir heilig werden, und diejenigen, die geheiligt werden, also wir Menschen, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Hier geht es darum, dass der Mensch geschaffen worden ist nach dem Ebenbild Gottes. Adam ist geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Und Adam hat dann Seth gezeugt nach seinem Bild. Aber im Grunde ist die Herkunft des Menschen von Gott. Gott ist der Vater in einem weiteren Sinne aller Menschen. Und so ist sozusagen, hier sagt das Wort einfach, der Sohn Gottes kommt vom Vater und die Menschheit, sie kommt vom Vater. Und jetzt geht es aber weiter. Er zitiert jetzt verschiedene Schriftstellen aus dem Psalm 22 hier. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er schämt sich nicht, dich Bruder, Schwester zu nennen. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen und hat gesagt, ihr kleinen Würmchen, ihr Staub, ihr Nichts. Er hat uns Brüder, Schwestern genannt. Bruder, Schwester. Er ist auf unsere Ebene gekommen. Und das zitiert er jetzt hier: Kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und das ist so ein schöner Vers aus Psalm 22. Und dieser Psalm, der geht ja durch die ganze Leidensgeschichte, aber auch bis zur Auferstehung. Es ist wunderbar, diesen Psalm 22 darüber zu meditieren und darüber nachzudenken. Wenn du wieder neu eigentlich einen Blick auf Jesus wenden willst und was Jesus für dich getan hat und in sein Herz schauen willst auch, dann liest dir Psalm 22 durch. Und da wirst du sehen, durch welche Tiefen er hindurchgegangen ist in seinem Leiden. Du kannst vielleicht, wenn du leidest, ein Stück weit dich identifizieren in seinem Leiden, kannst sehen, er ist nicht fern von mir, und darum geht es jetzt dem Hebräerbrief auch, er ist nicht fern von mir, sondern er ist mein Bruder, er kennt das, was ich erleide. Er kennt das durch und durch. Er versteht nicht. Und dann aber auch, er hat es überwunden. Er ist treu geblieben bis zum Ende. Und er ist, Gott hat ihn erhört, hat ihn aus dem Tod herausgerissen. Und dann in Vers 23 von Psalm 22, verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Jesus ist derjenige, der oder Gott ist derjenige, der in der Gemeinde eigentlich den Lobpreis leitet. Jesus ist der Lobpreisleiter. Da gibt es da vorne einen, der die Gitarre schlägt und so, ne? Aber dass der singen kann von dieser Rettung, die Worte, die er hat, das sind Dinge, die uns Gott gegeben hat, die Jesus uns gegeben hat. Durch den Heiligen Geist können wir überhaupt Gott loben und preisen. Jesus ist derjenige, der das Lob singt des Vaters in der Gemeinde. Und wir machen nur unseren Mund dazu auf und sind sozusagen seine Instrumente, durch die er dem Vater Lob singt. Ja, manche mag das stören, als Instrument erniedrigt zu werden. Aber Paulus spricht auch davon. In Römer 6 sagt er, wir sollen uns als Werkzeuge, Instrument ist ja das lateinische Wort für Werkzeug, ne? Und das ist ein Musikwerkzeug sozusagen. Wir sollen uns als Werkzeuge Gottes zur Verfügung stellen. Zur Gerechtigkeit. Jeden Tag neu sollst du deinem Gott morgen sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen als Werkzeug zur Gerechtigkeit. Als Musikinstrument, damit dein Lob erschallt in dieser Welt. Und Jesus ist uns darin gleich geworden. Er ist ein Bruder, er steht mitten unter uns. Das ist manchmal, ja, er lässt sich darauf herab, dass du dir vorstellst, dass er jetzt da sitzt. Oder ja, eigentlich müsste ich mich dann da hinsetzen und er müsste jetzt hier sitzen. Ne? Gibt diesen Brauch bei den Juden zum Passafest, einen Stuhl frei zu halten für Elia, weil sie auf Elia warten, der kommt, ne? Bevor der Herr offenbar wird. Ne? Und dann gibt es so ein Ritual, während des Passafests wird irgendwann die Tür aufgemacht und geguckt, ob Elia da ist. Wir, ja, manchmal hat man so, sitzt man zusammen in Gemeinschaft und irgendwie ist ein Stuhl frei geblieben und dann witzeln wir doch und sagen so, ja, Jesus sitzt hier so. Ne? Jesus lässt sich auf diese Ebene herab, Geschwister, obwohl er der allmächtige Gott ist, der alles in seiner Hand hat, das ganze Universum. Er lässt sich auf diese Ebene herab. Er begegnet dir auf Augenhöhe. Er sagt du zu dir. Er sagt nicht, du schaffe er mir Lob, handle er gerecht. So, dieses, wie früher so Dienstboten behandelt wurden. So. Er sagt du zu dir, zu mir. Ach du, mein kleines, süßes Kind, wie ich meine Susanne irgendwie nehme und Brüder, Schwestern, als er da gesessen hat, ne, und seine Familie kam, ne, und sagt, ihr, Jesus, wir sind hier draußen, ne, sagt er, hier, die sitzen alle hier, meine Brüder und Schwestern. wir sitzen hier zusammen, wir sind Brüder und Schwestern. Klar, sagt er dann etwas, wo du und ich schlucken, ne? Wo wir denken, ja, bin ich wirklich sein Bruder, bin ich wirklich seine Schwester, die das Wort Gottes hören und tun? Aber er nennt uns Brüder, Schwestern, Geschwister. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, auch so ganz einfaches Bild, so, ne? Auch das, was Jesus gesagt hat. Ich bin der gute Hirte und das sind die Schafe, die Gott mir, der Vater mir gegeben hat und keins habe ich verloren. Die Kinder, die Gott mir gegeben hat, so, ne? Ich schar sie um mich, ne? Wir haben diese wunderbare Geschichte, wo die Jünger gestritten haben, wer ist der Größte unter uns, so, dieses falsche Denken, einfach immer dieses antigöttliche Denken, wer ist der Größte, wer hat Recht, die anderen, die sind nichts, die können nichts, die sind irgendwie ein bisschen behämmert, die sind noch nicht so weit und naja und so, aber na, ich weiß ja Bescheid und ich bin hier der, na, ich durchschaue das Ganze so, ne? Ich bin der Große. Und Jesus sagt, hier, dieses kleine Kind hier, und hat so ein Kindchen auf den Schoß genommen, ne? Er sagt, ne? Werdet wie die Kinder. Das kommt ihr nicht rein ins Reich Gottes. Ihr müsst das ablegen, dieses Streben. Hier, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, ne? Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hier sagt er uns also, erstmal ganz wichtige Lehre, Jesus ist nicht irgendwie so ein Engelwesen gewesen, was durch die Welt gegeistert ist. Und dann irgendwie kurz vor der Kreuzigung entrückt worden ist. Sondern er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, so wie du und ich. Hat er Fleisch und Blut gehabt. Diese Atome, diese Grenzen, diese Begrenzung. Ja, er konnte als Mensch nicht mal hier und mal dort sein. Er konnte zwar eine ganze Menge durch den Geist Gottes, aber er war dennoch als Mensch begrenzt. Das war dann anders, als er auferstanden war. Da war er nicht mehr von diesem Fleisch und Blut. Er hatte den Auferstehungskörper, das ist was ganz anderes. Aber so wie du und ich, so ist Jesus gewesen. Du kannst, du darfst dir ganz menschliche Vorstellungen von Jesus machen. Er ist ein Mensch gewesen, aus Fleisch und Blut, so wie du. Das ist wichtig, das erklärt er uns hier gleich, warum das wichtig ist. Erstmal ist es wichtig, weil er dadurch Anteil genommen hat an unserem Tod, die Folge unserer Sünde. Obwohl er keine Sünde hatte, und das wird der Hebräerbrief später nochmal aufgreifen und nochmal erklären, dass er ohne Sünde gewesen ist. Aber wir, unsere Sündhaftigkeit hat den Tod zur Folge. Das ist das Gericht. Unseren körperlichen Tod, unsere Vergänglichkeit, aber auch letztendlich als Zeichen für den geistlichen Tod. Nicht mehr angedockt zu sein am Leben. Das Leben zerfließt, zerrinnt und läuft aus, wie so ein Rinnsal, was sich verläuft in einer großen Sandwüste irgendwie. Das Leben fließt aus und weg ist es. Das ist das Gericht Gottes über unsere Sünde. Und Jesus hat daran Anteil genommen. Fleisch und Blut zu haben, heißt nicht nur, dass er so war wie du, sondern dass er vergänglich war. Dass er Schmerzen gehabt hat. Dass er krank geworden ist. Dass er die Folgen der Sünde, die du und ich auch am Leibe erfahren, nicht, versteht mich nicht falsch, nicht, dass alles, was wir an Krankheit haben, direkte Folge einer speziellen Sünde in unserem Leben ist, sondern der Sündhaftigkeit unseres Menschseins, das ist die Folge davon, dass wir krank werden und sterben. dieser Körper gehört nicht zu der Ewigkeit. Dieser Körper ist vergänglich. Wir bekommen einen neuen Leib, der unvergänglich ist. Dennoch sollen wir unseren Körper nicht gering achten, weil dieser Körper das Werkzeug Gottes ist, mit dem wir in dieser Welt wirken. Ja, man könnte ja den Schluss ziehen, okay, dann kann ich mir ja, kann ich mich ja selbst töten oder ob ich meinem Körper jetzt Schaden zufüge oder nicht, ist ja egal dann. Nein, ich soll diesen Körper durchaus erhalten, damit er einsetzbar ist für Gott in dieser Welt. Aber dieser Körper ist nicht um seiner selbst willen da. Wenn wir nach Gesundheit streben, dann nicht, um gesund zu sein, generell, und um einen heilen Körper zu haben, möglichst lange. Unser Streben nach Gesundheit ist eben nicht ein Streben, wie es in der Welt ist. Gesundheit um jeden Preis. Hauptsache gesund. Wenn du Glück hast, dann ist das so, dass du lange gesund bist in deinem Leben und wenig mit Krankheit zu tun hast, bis du irgendwann dann mal einschläfst, wenn du alt bist. Aber das ist in allen seltensten Fällen so. Das Normale ist, dass man krank wird, dass man vielleicht sogar am Ende des Lebens eine schwere Krankheit hat und daran stirbt. Und das ist die Folge unseres Menschseins, dass wir Sünder sind. Und Jesus hat das genau so erlebt. Er ist genauso da gewesen wie du. Er hat diese Folge der Sünde auf sich genommen, obwohl er es nicht verdient hat. Obwohl er es nicht hätte gebraucht für sich. Er hätte es nicht gemusst. Sondern er hat es freiwillig getan. Dir zuliebe. Mir zuliebe. Weil er unser Papa sein wollte. Dieses Wort erfüllen wollte. Ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, weil er unser Bruder sein wollte, hat er gesagt, okay, dann ziehe ich Fleisch und Blut an, dann unterwerfe ich mich der Vergänglichkeit, dann gebe ich mich da freiwillig rein. Wenn du am Anfang deines Lebens entscheiden hättest können, ob du dieses Leben nimmst oder nicht, ich weiß nicht, wie du entschieden hättest, wie ich entschieden hätte, wenn wir gewusst hätten, was das alles mit sich bringt. Und wir wissen es ja noch gar nicht, was unser persönliches Leben mit sich bringt in der Zukunft, wie wir denn einmal irgendwie zu Tode kommen, was wir alles vielleicht noch erleiden werden in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob ich mir das angetan hätte, wenn ich hätte entscheiden können, mache ich das oder mache ich das nicht? Ziehe ich das durch? Will ich wirklich so wie ein Mensch sein? Will ich das so durchgehen oder will ich das nicht? Und Jesus konnte das. Jesus konnte sich entscheiden, will ich Mensch werden oder will ich nicht? Und er hat es getan, weil er dem Vater gehorsam sein wollte, weil er den Vater so sehr geliebt hat und weil er uns so sehr liebt. Und weil er uns bei sich haben wollte, uns retten und erlösen wollte aus dieser Todesnot. Was sagt das Wort hier? Er hat den Tod zunichte gemacht, weil er daran Anteil genommen hat. Das war dieser Schritt, dass er daran Anteil genommen hat, hat den Tod zunichte gemacht. Es hat ihn ad absurdum geführt. Der Tod war als Bestrafung, als Last auf dem Menschen, weil er gesündigt hat. Jetzt hat derjenige, der nie gesündigt hat, auch diesen Tod auf sich genommen und hat ihn sozusagen ad absurdum geführt. Und er hat ihn auch noch überwunden, indem man ihn nämlich außer Kraft gesetzt hat. Und ihn überwunden hat, besiegt hat. Und dadurch aufgezeigt hat, der Tod hat gar keine Macht mehr. Es gibt etwas, was die Macht des Todes überwindet. Der Tod wird außer Kraft gesetzt und am Ende sogar in den Feuersee geworfen. Wird uns in der Offenbarung gesagt. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Der Teufel hat durch den Tod Macht über die Menschheit.
Uns wird gesagt, wir sollen nicht den fürchten, der den Leib töten kann. Und letztendlich ist die Gott ist ein Gott des Lebens, der Leben schafft, aber der Satan ist letztendlich die Macht, die zerstörerisch wirkt, die letztendlich Leben zerstört auch. Die dadurch auch Macht in gewisser Weise über den Tod hat. Die steuert und wirkt, dass Menschen zu Tode kommen. Ich sag mal im Extrembeispiel unter Verfolgung jetzt. Geschwister, die unter Verfolgung stehen, hier derzeit überall auf dieser Welt, werden verfolgt von Menschen, die gesteuert werden vom Widersacher. Und er bewirkt am Ende ihren Tod. Aber auch in vielfältiger anderer Hinsicht ist der Satan dabei und versucht, Menschen das Leben zu nehmen. Aber uns wird auch gesagt, wir sollen nicht den fürchten, der den Leib töten kann, aber dann die Seele damit nichts tun kann. Derjenige ist zu fürchten, der auch die Macht hat, nach dem Tod die Seele in die Hölle zu werfen, sagt Jesus. Sehr krasses Wort. Matthäus 10. Aber er sagt in denselben Versen direkt davor auch, fällt ein Sperling auf die Erde ohne euren Vater? Nein. Selbst die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Habt doch Vertrauen zum Vater im Himmel. Das sind direkt benachbart, diese Verse. Gott ist zu fürchten. Er hat die Macht. Er hat die größere Macht. Aber der Teufel hatte schon Macht. Oder hat schon Macht. Aber er ist zunichte gemacht. Durch den Tod, den Jesus erlitten hat. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Wie es in 1. Mose 3 heißt. Der Same ist gekommen, der Menschensohn ist gekommen, der Schlange den Kopf zertreten hat. Und er hat dadurch uns alle befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wisst ihr, Geschwister, wir sehen das oft nicht so. Und es wird ja oft so abgeschwächt und gesagt, na, das ist doch gar nicht so. Und die Menschen versuchen, sich damit abzufinden. Ja, und irgendwie nach dem Tod, da kommt nichts mehr, ist aber auch egal. Mir ist es ja egal, was nach dem Tod kommt oder nicht. Ich werde mich irgendwie auflösen. Das ist nicht so schlimm. Die Leute reden so da draußen, aber dennoch tun sie alles Mögliche, um sich Erfüllung in diesem Leben zu suchen, um irgendwie sich am Leben zu erhalten, um ihr Leben schön zu gestalten. Die wissen darum, dass ihr Leben begrenzt ist und sie rennen und jagen hinter irgendwas her, was sie in diesem Leben vielleicht noch finden wollen, können, sollen, müssen, wie auch immer. Sie sind gehetzt durch diese klare Sichtweise, am Ende ist finito. Und du weißt nicht wann. Und viele Menschen ticken auch aus. Es gibt auch viele Menschen, die depressiv werden, die letztendlich mit dieser Sichtweise, dass das eigentlich alles sinnlos ist, nicht klarkommen, dass am Ende alles vorbei ist. Irgendwie dieses kurze Leben, soll das einen Sinn haben? Alles geht den Bach runter. Und Jesus hat diese Todesfurcht, unter der wir leben, wenn wir uns wirklich mit dem Tod befassen, dann kriege ich Bammel. Also das kann mir keiner erzählen. Wenn ich mich wirklich mit dem Tod befasse, dann kriege ich Bammel. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich kann mir vorstellen, irgendwie gefährliche Situationen, da habe ich Bammel. Irgendwelche aufregenden Geschichten, da kriege ich Bammel. Aber wenn es um den Tod geht, um Sterben geht, wenn ich mir manchmal darüber klar wäre, wie ist das eigentlich? Du glaubst doch, dass du dann ewig lebst, dass du bei Jesus ankommst. Und dann werde ich plötzlich unsicher, weil ich anfange, dachte ich, und was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn es doch nicht stimmt? Was ist denn dann? Weiß ich, ob du so einen Gedanken mal hattest oder so ein Gefühl. Das ist ja eher so ein Gefühl, so ein komisches. Na? Und das ist so krass, dass wir aber dieses Zeugnis haben und das müssen wir uns immer wieder sagen und uns gegenseitig weitergeben. Das Zeugnis, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe in mir, aber was ich auch von vielen Geschwistern habe, die Wolke von Zeugen, wie uns das der Hebräerbrief dann in Kapitel 11 sagt, na, ich Ich habe ein starkes Zeugnis. Ich habe eine klare Hoffnung durch den Heiligen Geist in mir. Weiß ich, dass ich ewiges Leben habe. Dass es wahr ist, dass Jesus von den Toten auferweckt ist. Das, was sie bezeugt haben, die Jünger, dass es nicht eingebildet ist, sondern dass es Realität ist. Er hat den Tod zunichte gemacht. Er hat den Teufel zunichte gemacht. Er hat mich befreit und ich bin nicht mehr dieser Knechtschaft unterworfen. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Hier wird nochmal darauf hingewiesen. Na, die Engel, ja, tolle, großartige Wesen, aber Jesus nimmt sich der kleinen Würmchen an, nicht dieser mächtigen Geisteswesen. Die sind nur dienstbare Geister, die ausgesandt werden von Gott, um uns letztendlich zu segnen, uns Gutes zu tun. Aber er erbarmt sich unserer. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, jetzt ein zweiter Grund, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hier nochmal dieses klare Bild, dass dieses Leiden ihn seine Sicht geweitet hat. Jesus, der Sohn Gottes, musste vervollkommnet werden, weil er diese Sicht nicht kannte als unendlich ewiger Sohn Gottes, kannte er nicht die Sicht, was es heißt, in dieser Zeit zu leben, in diesen Grenzen von Raum und Zeit zu leben, in diesem Leiden, in dieser Todesfurcht auch zu leben. Und er hat sich hineinbegeben und ist dadurch noch viel mehr barmherzig mit uns, mit unserer Schwachheit, mit unserer Angst, mit unserer Not. Er hat selbst solche Angst gehabt im Garten Gethsemane. Er ist nicht dieser abgehobene Gott, den viele Menschen verehren im Islam oder in anderen Religionen. Alle möglichen Götter, die so weit erhoben und erhaben sind über das menschliche dein Leben, dein Leiden, dein Leben, dein Leiden, dein Freud, dein Leid, das tangiert diesen Gott, der da über allen Ebenen schwebt, überhaupt nicht. Und er steht dann da, ne, und da ist dieses Würmlein und dann ist irgendwann Gericht und dann überlegt er sich, naja, ein paar ganz gute Sachen, aber auch viel Mist. Oh nee. So ist der Gott im Islam. Vielleicht sagt er auch mal, naja gut, okay, du darfst rein. Weil es ihm gefällt. Aber Gott ist ein anderer Gott. Wir haben ihn in Jesus Christus kennengelernt. Er hat sich uns offenbart, wie das in Hebräer 1, Vers 1 gesagt, 1, Vers 2 gesagt wird. Durch den Sohn hat er zu uns geredet, er hat sich uns offenbart. Durch Jesus Christus hat er sich uns offenbart als barmherzig. Er ist uns gleich geworden. Er ist uns nahe gekommen. Er hat sich in dich hineinversetzt. Wisst ihr, dieses Empathievermögen. Wir sprechen immer von Empathievermögen, dass wir, wenn du jemanden gut verstehen kannst, gut auf ihn eingehen kannst, dann kannst du dich gut in ihn hineinfühlen und kannst gut verstehen, wie es ihm so geht, und dann kannst du gut auf ihn eingehen und er fühlt sich dann verstanden. Na? Aber so ein Empathievermögen, wie Jesus für uns hat, das kennen wir gar nicht, das können wir auch gar nicht in dem Maße. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt und auf uns selbst fixiert. Wir kriegen das ganz schwer hin, uns in einen anderen hineinzuversetzen. Wir bringen all das mit, was wir aus unserer Kindheit gelernt haben und in unserer Kultur gelernt haben. Und wenn du dann einem anderen Menschen begegnest, der eben einen ganz anderen Hintergrund hast, dann denkst du, wie ist denn der komisch drauf? Der ist ja völlig anders. Der andere denkt genau dasselbe. Und manchmal heiraten zwei solche Menschen und das wird dann echt Probleme.
gibt dann echt Probleme. Es gibt eigentlich immer Probleme. Es ist immer so. Und dann gibt es eben Leute, die etwas mehr Empathievermögen haben als die anderen. Und die haben es dann ein bisschen leichter, sich auf den anderen einzustellen. Aber Jesus ist so geworden wie du und ich. Er ist aus der höchsten Höhe und er ist in uns hineingekrochen sozusagen. Um das so zu fühlen wie wir, um das so zu erleben wie wir. Er wollte wirklich wissen, wie es uns geht. Er wollte nicht nur verstehen, vorheucheln, sondern er wollte wirklich einer von uns sein. Um uns zu gewinnen, um barmherzig, wirklich warmherzig zu sein, sich wirklich niederzubeugen, wie dieser Samariter, der sich niederbeugt und den Verletzten dort sich um ihn kümmert, ne? Sich richtig ranzugehen, richtig nah ranzugehen. Ist mir immer wichtig, bei diesem Gleichnis zu sehen, wie die anderen zur Seite gehen. Sie wenden sich ab und wechseln die Straßenseite, Levit und Priester. Der Samariter geht hin, er geht richtig ran, nah ran und lässt das zu seinem Herzen sprechen. Und dann ist er der Barmherzige. Jesus ist der barmherzige Samariter. Er ist derjenige, der sich herabgebeugt hat und so einer von uns geworden ist. Ein treuer hoher Priester soll er werden. Darauf wird der Hebräerbrief lang und breit eingehen, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Hier geht es um das Thema Versuchen, das wird auch nochmal aufgegriffen. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht lang und breit auslegen. Aber wichtig ist, dass für uns das klar ist, er hat gelitten, er ist auch versucht worden. Er kennt dich durch und durch und er ist ein wahrer Nothelfer für dich, für mich. In all dem, was wir erleben und erleiden, in all dem, wo du hindurchgehst. Er ist natürlich nicht durch alles durchgegangen, was so Menschen erleben können. Aber davon habe ich letztes Mal gesprochen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir alles erleiden müssen, um einen anderen zu verstehen. Aber er hat diese grundsätzlichen Dinge des Menschseins erlebt, erfahren. Ausgrenzung, Schläge, Verspottung, alleingelassen zu werden, im Stich gelassen zu werden. Was weiß ich, Hunger und Durst, geistliche Versuchungen und Anmachen, lastende Finsternis. Er hat auch Freude erlebt. Menschliche Gemeinschaft, Spaß, er hat auch irgendwie diese blöden Dinge des Menschseins erlebt. Er musste auch aufs Klo und auch in unpassenden Moment und all diese Sachen, weißt du, die kleinen und die großen Dinge des Menschseins, die wir so erleben, er hat das alles erlebt. Er ist da auch versucht worden. Wir werden auch ständig versucht. Und er kann dir helfen. Einmal, weil er der mächtige Sohn Gottes ist. Gott gleich. Er ist Gott. Aber er ist eben nicht einer, der über allen Wolken schwebt und sagt, nur seh mal zu, ne, dass du klarkommst. Sondern er ist hinabgestiegen. Er ist Mensch geworden, dir gleich geworden und er versteht dich vollkommen. Er steht dir zur Seite, er ist dein Freund, er ist dein Bruder, er ist deine Schwester. Ja? Okay, dann höre ich jetzt auf. Das darf ich nicht drüber reden, sonst rege ich die Blase des einen oder anderen an. Okay. Jesus, wir danken dir dafür, dass du echt aus dem Himmel herabgestiegen bist und Mensch geworden bist, ein kleines Baby, das erlitten hast, hungrig zu sein, durstig zu sein, die Windeln voll gepuppt zu haben, neue Zähne zu kriegen und alles, was danach gekommen ist, bis hin zum Sterben am Kreuz, Jesus, als Verbrecher ungerecht verurteilt und hingerichtet. Jesus, du hast das alles durchgestanden und wusstest, dass das auf dich zukommt und hast dich dafür entschieden, um unseretwillen, um die Macht des Todes zu die Macht des Widersachers zu brechen, um uns zu befreien aus der Knechtschaft, der Angst,
und uns eine ewige Hoffnung zu geben und uns zu Brüdern und Schwestern wirklich zu machen, um uns in die Herrlichkeit zu führen. Herr, wir loben und preisen dich, Jesus, dafür und wir bitten dich, dass du unser Herz wirklich immer wieder erreichst und berührst mit diesem, mit dieser Botschaft, mit dieser Rettung. Dass wir uns freuen, Tag für Tag darüber, dass wir darüber jubeln können, dass wir Lob singen können. Bitte segne du uns und halte du uns das vor Augen, halte du das uns im Gedächtnis, behalte du das in unseren Herzen durch deinen Geist, Herr. Die Freude an deiner Rettung.